So, hallo und herzlich willkommen. Schön, liebe Wiebke, dass du da bist.
Dankeschön, liebe Gunda, dass das jetzt endlich geklappt hat, nach Wochen und Monaten, die wir in der Planung gewesen sind.
Ja, genau. Ihr seht, liebe Zuschauer, ein ganz neues Setting. Es ist nämlich bei mir im Institut, nicht via Zoom und das während Corona. Ja, weil wir hatten unabdingbare Sehnsucht, uns persönlich kennenzulernen und haben den Sicherheitsabstand natürlich eingehalten, beinahe. So, nein. Und freuen uns jetzt hier. Die Wiebke, die sagt gleich ein bisschen was über sich selber, weil ihr kennt sie ja noch nicht. Ich durfte sie jetzt schon ein bisschen kennenlernen. Wir haben jetzt schon 3 Stunden, glaube ich, gequasselt. Aber als erstes sage ich natürlich hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und allen diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass ihr da seid und dass ihr zuschaut und zuhört. Heute ist eine besondere Aufnahme, einmal weil die Wiebke ein ganz besonderer Mensch ist und am Anfang werdet ihr vielleicht fragen, warum hat die denn jetzt was zu sagen, was mit Kindern zu tun hat? Weil sie hat keine Kinder, sie arbeitet nicht mit Kindern, richtig. Sie hat überhaupt gar keine Ahnung von Kindern.
Schön zu sagen. Ja, echt so. Es ist wirklich so. Also,
ja. Wir hatten vorhin einen kleinen Hund, das ging, aber... Ja. Das andere ist so, aber stell dich doch mal vor, wenn du eine Minute Zeit hast, um das Wesentliche von dir zusammenzufassen, was sagst du dann?
Das Wesentliche von mir zusammenzufassen? Ja, eigentlich bin ich Verhandlungsexpertin und habe in dem Zusammenhang ganz viel mit Emotionen zu tun. Weil gerade in dem Kontext Menschen an ihre emotionalen Grenzen kommen, denn es geht häufig um Grenzsituationen. Und das Thema Emotion ist sozusagen in dem Zuge meine Fachexpertise und Kinder sind die Menschen in unserem Alltag, die Emotionen noch sehr lebendig leben, was wir Erwachsenen nicht tun. Deswegen können wir von Kindern so viel lernen. Und auch wenn ich selber nicht so viel mit Kindern zu tun habe, ist es immer wieder schön zu sehen, wie Kinder frei heraus agieren, wenn sie denn dazu gelassen werden.
Genau, da sind wir irgendwie schon mit dem Thema, obwohl du gar keine Expertin bist, aber trotzdem erst noch mal ein bisschen zu dir. Jetzt hast du deine berufliche Profession und jetzt, du lebst mit Hund, Haus, Hühnern auf dem Berg in einer einsamen Hütte.
Ja, nicht unbedingt. Also auf einer einsamen Hütte, das kommt schon so ein bisschen hin. Es ist nämlich im Odenwald. Das ist ein bisschen einsam. Das ist zwischen Heidelberg und Darmstadt, könnte man so ungefähr verorten, der letzte Zipfel Hessens. Und da habe ich auch meine Praxis und da wird jetzt am 1. Juli auch das Institut eben dann eröffnen, was ich für die Verhandlungsführung eben tatsächlich auch jetzt umsetze. Und da lebe ich mit meinem Mann in einem kleinen Häuschen. Das ist sehr schön. Einen Hund hatten wir mal, deswegen habe ich einen großen Bezug auch zu Hunden. Und ich glaube, ich werde jetzt nach dem Treffen heute mit eurem Institutshund auch einen Institutshund irgendwann anschaffen. Weil das ist eine wunderbare Ergänzung und bisher habe ich eigentlich mehr mit Tieren zu tun gehabt und Kinder, ich liebe meine Neffen, ich liebe meine Nichten, aber habe selber nicht ganz so viel Ahnung von Kindern.
Aber das brauchst du gar nicht, weil da steigen wir jetzt dann nochmal ein. Ich finde das so spannend, weil du gerade nochmal gesagt hast, Verhandlungsmanagement, alle die Eltern sind, wissen, dass das eigentlich die Kernkompetenz ist oder die, die wir gerne hätten, weil unsere Kinder verhandeln mit uns ja andauernd.
Also es sind die besten Verhandler ever.
Ja, ja, die wissen ja genau, welchen Knopf die bei mir drücken müssen. Also mein Großer, der weiß genau, was er in welcher Tonlage sagen muss, welche Mimik er dazu auflegen muss, damit Mutter sagt, na, ist okay, mach einfach. Genau. Von daher ist das Thema sehr spannend. Und alle meine Mitarbeiter haben bei Mikroresonanz gesagt, das wollen wir auch.
Das will ich wissen.
Ja. Genau. Aber vielleicht machst du da mal als erstes den Zusammenhang für unsere Zuhörer zwischen Mikroresonanz. Was ist das überhaupt? Ich meine, ich weiß es jetzt, weil ich sowieso Lie to Me ist meine Lieblingsstaffel.
Super.
Ja. aber was ist Mikroresonanz und was hat das mit unseren Gefühlen zu tun?
Ja, also Mikroresonanz ist letztendlich die Verpackung, so heißt das System, sag ich mal, in dem das ganze Thema der Emotionen verarbeitet ist. weil wir mittlerweile aus der Forschung wissen, aus der Neurologie wissen, dass es 12 Primäremotionen gibt, die unser Verhalten beeinflussen. Und Verhalten beeinflussen meine ich damit, dass wir sind jetzt beim Thema Kinder vorhin gerade kurz gewesen und du kümmerst dich auch um die Zielgruppe der Kinder ganz, ganz intensiv, dass Kinder eben ihre Emotionen ja leben. Und es geht immer darum, in sein Bedürfnis zu kommen oder sein Bedürfnis auch zu befriedigen. Und dazu kann ich verschiedene Emotionen nutzen. Und deswegen haben Emotionen immer eine Auswirkung auf unsere Verhaltensweise. Und diese Emotionen sind eben auch in unserer Körpersprache sichtbar. Insbesondere in unserer Mimik, weil das limbische System im Gehirn direkt mit der Muskulatur im Gesicht verdrahtet ist. Und das Spannende ist, dass das nicht nur lange sichtbar ist in der Mimik. Wenn ich bewusst zum Beispiel sage, ich lächle dich jetzt an, dann ist das eine Entscheidung, dass ich meinen Zygomaticus majus, meine Muskulatur nach oben zieht. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich mir dessen gar nicht bewusst bin, dass ich jetzt gerade eine Mimik zeige. Und das sind dann die spannenden Elemente in der Mimik, die ich eigentlich lesen muss, die ich eigentlich sehen muss, damit ich weiß, wo mein Gegenüber ist. Und wenn ich das sehe bei meinem Gegenüber, kann ich ihn natürlich auch ganz anders abholen, als ich das vielleicht vorher gemacht habe, wo ich mich nur auf das Sprachliche verlassen habe.
Wenn ich jetzt an meine Jungs denke, die setzen ja Mimik bewusst ein.
Das sind die sogenannten Makroexpressionen. Makroexpressionen, das ist das bewusste Entscheiden, ja. Ich lächle jetzt oder ich gucke jetzt besonders wütend oder ich mache jetzt den Trauerblick, weil das können Jungs ganz besonders gut, der sogenannte James Dean Blick, ja. Justin Bieber kann ihn auch sehr gut und da gucken sie dich so an mit diesem doofen Blick und du denkst, ach ja komm, ist okay, mach.
Ja. Und das heißt, wenn ich das schaffe, von der Makroimpression sozusagen wegzukommen, ja, zu der Mikroexpression, die zu sehen, ja, dann habe ich eher den wahren Kern dessen, richtig, erkannt, was vielleicht eigentlich im
was
Busch ist.
Tatsächlich los ist. Weil in der Regel sind wir uns dessen nicht bewusst, was wir innerhalb von diesen ersten 500 Millisekunden, wo die Emotion im Körper erlebt wird, vom limbischen System ausgelöst wird, was da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter steht. Und alles, was über 500 Millisekunden ist, sagt man dann so, da schaltet sich dann der Verstand dazu. Und dann entscheide ich mich.
Das 500 Millisekunden ist ganz schön kurz.
Ja, das ist ein halber Wimpernschlag. Boah. Und du kannst es aber so gut trainieren, dass du bis 40 Millisekunden runtergehst.
Echt?
Weil häufig werden Emotionen nur als subtile Emotionen auch übers Gesicht huschen. Und das dann zu sehen und wirklich darauf eingehen zu können, das hat eine ganz große Relevanz. Dazu muss ich aber erstmal wissen, was für ein Bedürfnis steckt denn hinter jeder Emotion.
Jetzt habe ich Angst. Jetzt hat die Webke mich wahrscheinlich schon 3 Stunden gelesen und ich habe es nicht gemerkt. Und alles ist über mein Gesicht gehuscht. Wir sprechen jetzt so weiter.
Nein, bitte nicht. Das wäre schade, weil dann, das gehört ja zu dir. Du hast ja die Emotionen, die dich begeistern. Und wenn, sag ich mal, da eine hohe emotionale Ladung auch da ist, dann kommen auch die Mikroexpressionen. Sind die nicht da, ist keine emotionale Ladung da, weil ich ein Thema vielleicht gar nicht so doll anspricht, dann sind auch keine Mikroexpression da.
Ah, okay. Ja. Weil das wäre jetzt, höre ich schon so, die große Sorge, ja, wenn jeder das lesen könnte, ja, dann haben wir den gläsernen Menschen oder sowas in der Richtung.
Dann die haben wir sowieso eigentlich.
Ja, aber dann will ja keiner was mit dir zu tun haben.
Ja, das erlebe ich leider immer wieder, dass viele Menschen davor Angst haben.
Ja.
Und da siehst du aber, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, dass wir eigentlich gar nicht unserem Gegenüber zeigen wollen, wie es uns wirklich geht.
Ja.
Wie sind wir aber geschaffen? Wie sind wir gepolt? Wir zeigen unserem Gegenüber, wie es uns geht.
Ja.
Und das können wir auch ohne Sprache. Wir brauchen keine Sprache dazu.
Ja, ja. Das sage ich ja auch immer, wir können nicht kommunizieren.
Richtig. Und Watzlawick, keine Ahnung, wann er das, wann kam der Satz in den 1930er Jahren, weiß ich nicht. Und er hat damals schon recht gehabt, weil eben unser Körper schneller ist als der Verstand, unsere Mimik schneller ist als der Verstand. Ja. Und gerade jetzt, wenn ich im Online-Coaching bin und Klienten wirklich begleite, und dann eine subtile Expression sehe von Angst, dann ist das ein ganz klares Signal für mich, aha, hier gibt es eine körperliche Bedrohung, weil das Bedürfnis oder besser gesagt die Funktion hinter Angst ist, dass eine Bedrohung empfunden wird.
Ja.
Wenn ich das trennen kann von der Emotion Trauer, weil bei Trauer ist die Funktion, dass ich einen Verlust erlebt habe, dann kann ich doch als Coach ganz anders mit dem Klienten umgehen. Denn ich weiß, aha, derjenige befindet sich gefühlt in einer Bedrohung statt in einem Verlust.
Ja.
Ich kann also anders vorgehen.
Ja. Ja, also müsste es eigentlich jeder Coach, Berater können.
Ja.
Und jede Eltern auch.
Ja, unbedingt.
Ja, also ich. Das waren jetzt wahrscheinlich ganz viele Mikro-Ex-Men.
Ja, wir müssen am denken. Also die, die jetzt vielleicht nur zuhören, es genau. Ist wunderbar, was gerade bei Gunnar zu sehen ist.
So, ich bin ja immer in meinem Feld und denke so an die ganzen Sozialarbeiter und auch Familienrichter, also da, wo ich halt unterwegs bin und oft so auf verbale Schranken treffe und dann mich ja auch Eltern fragen, ja, wie spreche ich denn jetzt mit dem Jugendamt oder mit der Lehrerin? Da kommt halt verbal so eine Mauer rüber.
Ja.
Aber wenn ich eine Chance hätte zu sehen, was dahinter ist, dann hätte ich vielleicht auch, da sind wir wieder bei der Verhandlung, ne? Die Möglichkeit, die Tür zu öffnen und festzustellen, die Lehrerin hat selber nur Angst.
Ganz genau.
Und könnt ihr vielleicht eine Tür öffnen für einen gemeinsamen Nenner, anstatt auf diese Mauer anzuspringen, die mir verbal entgegengeschleudert wird.
Richtig, richtig. Weil dann kann ich einfach in Resonanz gehen und kann einfach auch mal das sichtbar machen, was sowieso ja bei demjenigen vorhanden ist. Und wenn ich dann einfach sage, hey, ich habe den Eindruck, sie fürchten sich gerade von einer gewissen Situation oder sie machen sich Sorgen um jemanden, dann habe ich den Nerv getroffen, dann habe ich den Kern getroffen und dadurch, dass ich die Emotion benannt habe, wird die Emotion wiederum reguliert.
Ja.
Und dazu muss ich aber genau diese Mikroexpressionen erkennen können. Und das ist eine Trainingsgeschichte. Und das Schöne ist, jedes Kind wird mit dieser Fähigkeit geboren. Jeder kann es. Ja. Und erst im Laufe des Lebens, wenn wir uns auf die Sprache mehr und mehr verlassen, weil wir das ja auch antrainiert bekommen.
Ja.
Und wir sagen den Kindern, guck den nicht so an, das macht man nicht.
Genau.
Dann trainieren wir im Grunde genommen genau das an, was unsere Urfähigkeit ist, nämlich zu sehen, was beim anderen tatsächlich los ist.
Ja. Und sehr spannend, weil du gerade gesagt hast, durch das Benennen werden Emotionen reguliert.
Ja.
Bei mir sind ja jetzt in Therapie ganz viele Kinder, die keine Emotionsregulation haben und auch keine. Da sind gar keine Ausdrücke mehr im Gesicht.
Ja,
ja,
so,
ja. Weil die einfach so krasse Dinge erlebt haben.
Mhm, mh.
Und da empfehle ich den Eltern immer, die zugrunde liegenden Emotionen, die sie sich vorstellen können, dass dieses Kind das jetzt hat, zu benennen.
Ja.
Also, ne, ich kann mir vorstellen, du bist jetzt wütend, um diese Regulation nach zu kreieren, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Genau, und da kann man wunderbar auch mit einer Gefühlskonferenz zum Beispiel arbeiten.
Aber
was ich dann auch eben mit meinen Klienten dann eben mache, dass ich wirklich mit Bildern arbeite, wo eine Person abgebildet ist, die ein gewisses Gefühl nonverbal ausdrückt oder ausdrückt in dem Moment. Und wenn ich das dann den Kindern hinlege oder auch den Erwachsenen hinlege, die gar keine eigene Beziehung mehr zu ihrem Gefühl, zu ihrer Emotion haben, dann kann aber trotzdem jeder benennen, ja, das ist gerade das, was ich empfinde.
Ja.
Und wenn das so eine Körperhaltung ist, die so in sich zusammengekauert ist, dann kriegt er auf einmal eine Beziehung dazu, dass es das genau ist, was da ganz tief in mir schlummert und was sichtbar werden will.
Ja, also ich arbeite ja auch viel mit Gefühlen und habe da für die Kinder, kennst du die Gefühlsmonsterkarten?
Ja, genau, die kennen wir nochmal in einer anderen Fassung. Und das aber genau sind solche Möglichkeiten, um die Brücke
zu diesem Gefühl zu schlagen.
Weil gerade du arbeitest mit viel traumatisierten Kindern, die schützen sich ja, indem sie das gar nicht mehr zulassen.
Ja.
Und damit wird das gekappt letztendlich.
Ja.
Und das ist dann Gefühlsblindheit, die da dann entsteht, die wiederum dramatische Auswirkungen auf die Verhaltensweise hat. Weil dadurch, das Empathieempfinden sinkt. Und Empathie, wenn wir die nicht mehr haben, tötet es die Beziehung zum Gegenüber.
Ja.
Und da fangen wir an, indem wir uns mit den Emotionen auseinandersetzen, indem wir Mikroexpressionen lernen, indem wir wirklich einsteigen und genau zuordnen können, was ist das Bedürfnis hinter jeder Emotion.
Ja, sehr cool. Jetzt hattest du vorhin in unserem Gespräch was sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass die neurobiologische Forschung dahin geht, zu sagen, man weiß gar nicht in den ersten 2 Jahren, wer von wem lernt. Also ich bin ja bis jetzt, vielleicht belehrst du mich jetzt eines Besseren, der Überzeugung, dass es so ist, dass die Kinder sozusagen die Schwingung der Eltern aufnehmen. So, aber und zumindest was unser Betriebssystem angeht, unser Entscheidungsmuster dort angelegt wird und im Prinzip ein Spiegel unserer Eltern ist, zumindest vom ersten bis zum dritten Lebensjahr, so, wie ja. die Stimmgabel, die angeschlagen wird, und die nächste wird daneben gehalten, die Schwingung. Die
dann so in Schwingung
gehen. Genau, so, ne? Aber auch da hast du ja recht, es ist ja ein Hin und Her.
Richtig.
Schwingen, wenn ich jetzt darüber nachdenke.
Also, ja, erzähl mal. Da habe ich mich eben lange mit den Aussagen von Joachim Bauer auseinandergesetzt, weil er eben das so ein bisschen beleuchtet. Wie ist eigentlich so das Resonanzgefüge zwischen Säugling und Eltern und Eltern und Säugling? Und das Spannende ist, wenn man das mal so ein bisschen beleuchtet, dann bewegt sich das Säugling, lacht vielleicht, fängt an, die Augen aufzureißen. Und was macht die Mutter? Geht wieder in Resonanz zu dem, was es ja eigentlich beim Säugling gesehen hat. Also wer hat jetzt eigentlich denn angefangen? Der Säugling hat ja angefangen, etwas auszusenden, worauf die Mutter reagiert.
Ja.
Dadurch, dass die Mutter reagiert, reagiert wiederum das Säugling.
Ja.
Und damit sind wir in diesem Resonanzkontext. Und Joachim Bauer sagt auch, dass in diesen ersten 0 bis 3 Jahren es ja gar kein Ich des Säuglings gibt, sondern nur dieses Wir.
Ja,
also das heißt, nur diese Verbindung zu den Bezugspersonen. Und deswegen ist das ein einziger Resonanzraum, der nicht voneinander trennbar ist.
Ja, und trotzdem stimmt es trotzdem, dass wenn ich bei den Stimmgabeln bleibe, die eine wird zuerst angeschlagen, weil wenn jetzt der Säugling lacht und die Resonanz fehlt, was ja teilweise der Fall ist. Also wenn ich jetzt meine ganzen traumatisierten oder auch sehr emotional eingeschränkten Menschen, die mir so begegnen, auch in Erwachsenentherapie, die gehen halt nicht so in Resonanz, wie du jetzt gerade mit dem kleinen Hund, so, oder ich, jedes Kind, Baby, Säugling, so, ne? Oh, die können nicht so, oh, die riechen gut, die können alle, ne? Die kann ich bei mir parken, die werden auch sofort ruhig.
Ja.
Aber wenn ich nicht mehr, wenn ich als Erwachsener nicht mehr in Resonanz gehen kann, weil meine Gefühle so abgestorben sind, dass ich diese schönen, feinen Vibrations eines Säuglings nicht mehr aufnehmen kann, dann wird die Wechselwirkung wieder andersrum funktionieren, weil da kein Gegenüber kommt, was darauf reagiert, was mir sagt, das ist schön, dass ich lächel, gluckse oder sonst was mache. Also stirbt es dort auch.
Richtig. Und wenn der Säugling keine Resonanz bekommt, dann stirbt schon in den jüngsten Monaten des Lebens direkt eben dieses Resonanzgefüge. Mhm. Und es kann bis eben zum Tod letztendlich ja sogar gehen. Wenn ein Säugling auch in einem Umfeld aufwächst, das sehr angstgetrieben ist, wo sehr viel Angst auch vorhanden ist, weil vielleicht in der Gewalt in der Familie schon ist, dann saugt es der Säugling ja auch schon auf.
Ja.
Und wir wundern uns dann, warum vielleicht in naher Zukunft dann auch Angststörungen vorhanden sind. Ja, weil ich einfach aus dem Gefüge auch komme.
Ja. Ja, das ist ja das, was ich immer sage, ne? Das fängt bei uns selber an.
Ja.
Klar, es ist eine Wechselwirkung, aber wenn ich nicht mehr diese Schwingung aufnehmen kann und wieder zurückspiegeln kann, dann geht das zurück. Ich vorhin ja schon erzählt, ich habe mal eine sehr junge Mutter angerufen, die mich über Instagram gefunden hat und gesagt hat, Mann, mein Kind lernt nicht sprechen, und erzählte mir dann im Weiteren, dass sie, seitdem dieses Baby auf der Welt ist, immer zum Füttern mit der Flasche schon ganz, also Säugling, immer das Fernsehen angemacht hat als Befallung und gleichzeitig sich abgewendet hat und auf ihr Handy geschaut hat.
Total.
So, weil da haben wir das wir nehmen davon aus, gehen davon aus, dass Stimme Wörter reichen.
Ja.
So nach dem Motto, es hört doch die ganze Zeit was.
Nein, die Mimik.
Die Mimik, die Emotionen ausdrückt.
Ja, genau.
Und die Mimik kann ich halt am Fernseher nicht. Und dann setze ich noch einen drauf. Meine ganzen Kollegen arbeiten ja online inzwischen durch Corona.
Ja.
Und von allen kommt die Rückmeldung, Gunda, es ist so unfassbar anstrengend.
Mhm.
Weil eben man viel genauer gucken muss.
Richtig.
Weil das, was automatisch schwingt, muss man suchen.
Richtig.
So. Und dann die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, die Präsenz so, ne, dass Kids auch online einem zuhören und das war viel, viel, viel anstrengender.
Ja, ist es, weil du musst dann natürlich noch genauer hinschauen, als du das vielleicht eben in so einem Gespräch tust, wie wir beide das jetzt eben tun. Aber wir sind soziale Wesen und wir suchen immer das Gesicht, an dem wir uns orientieren können. Ich meine, warum gucken wir uns den Mond an und sagen, der Mond da ist ein Gesicht drin. Ja. Warum sehen wir in Wolken auf einmal Augen und einen Mund? Ja. Weil unser ganzes Gehirn auf ein Gesicht ausgeprägt ist, weil wir immer wieder in die Resonanz mit Menschen gehen wollen.
Ja, da habe ich jetzt mal eine spannende Frage. Also ich bin ja so, dass ich mich immer wieder aufs Positive ausrichte und sage, egal was ist, ich finde das gut.
Ja.
So, jetzt geht es mir in dieser Corona-Zeit so, ich bin emotional gut und stabil und gehe in den Supermarkt und gehe wieder raus und ich merke, es ist alles im Keller.
Ja.
Da gucke ich lauter Gesichter, die so, kommen mir nicht zu nahe.
Angstvoll.
Ja. Ne? Also ich kann jetzt Mikro ich würde das wahrscheinlich als Angst, Sorge und merke, wie das auf mich überschwappt. Merkst du das auch, dass da, wo du unterwegs bist, dass es jetzt viel mehr...
Und das Spannende ist, dass, was sehe ich jetzt gerade in der Mimik, wenn ich eben genauso wie du in den Supermarkt gehe und da ganz normal unterwegs bin, da sehe ich an der Stelle Angst. Mhm. Einmal Angst davor, dass die Menschen eben sich nicht anstecken wollen. Und gleichzeitig kommt auch noch die Emotion Ekel dazu.
Mhm.
Ekel ist nämlich die Emotion, die dafür zuständig ist, dass ich auf Distanz gehe.
Okay.
Und das siehst du auch in der Körpersprache, dass viele Menschen so zurückgehen und dann teilweise vielleicht sogar die Oberlippe nach oben ziehen.
Ja.
Und das einfach, weil sie Angst davor haben, in Kombination mit der Ablehnung, dass da was passieren könnte.
Ja.
Und Angst und Ekel in Kombination ist, macht das ja mit uns, die dann wieder auf diese Reaktion treffen. Weshalb du selber dann schon wieder mit den Spiegelneuronen natürlich in diesem Emotionskino auch eintauchst.
Ja, genau. Aber da wäre jetzt die spannende Frage. Also seit Corona habe ich mal gesagt, an alle Eltern, Erzieher, Pädagogen, Leute, bitte redet mit den Kindern.
Ja.
Weil die
lächeln.
Genau, die spüren ja, was los ist. Also ich sag mal, sie spüren nach dem Gespräch von heute, würde ich sagen, sie sehen es.
Sie sehen es. Sie sind die besten Emotionserkenner. Ja, aber deswegen sind es auch so gute Verhandler.
Ja, genau. Das heißt, sie sehen das, dass wir, auch wenn wir meinen, es nicht rauszulassen, sehen die unsere Sorge, unsere Angst. Genau. Aber was ist jetzt der Tipp? Wie können wir das vielleicht ein bisschen steuern oder was können wir machen, damit unsere Kinder nicht den Supermarkteffekt haben, den wir haben?
Mhm. Indem wir zu Hause körperliche Nähe suchen, also wirklich in die Umarmung gehen, in das Kuscheln gehen, damit auch das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird, damit die Kinder das Gefühl haben, sie sind in Sicherheit.
Mhm.
Weil wenn sie bei mir Angst sehen, dann empfinden sie selber auch diese Angst.
Genau.
Was ist das Bedürfnis dahinter? Das Bedürfnis ist, dass ich wieder in die Sicherheit komme und ich brauche einen sicheren Hafen. Und da ist es wichtig, dass ich als Eltern dann auch wirklich das Signal den Kindern gebe, auch mir gegenüber gebe, es ist okay, es ist sicher. Und wir schaffen das gemeinsam. Mhm. Und sich selber darüber bewusst machen, was strahlt eigentlich meine Mimik und meine Körpersprache aus. Die wenigsten sind sich dessen bewusst, was sie ausstrahlen.
Ja.
Und deswegen mache ich auch diese Weiterbildungen für meine Seminarteilnehmer. Leute, werdet sensibel dafür, was ihr aussendet. Und ob das Ekel ist, ob das Angst ist, ob das Ärger ist, seid euch dessen bewusst. Denn Kinder reagieren noch mehr darauf als wir Erwachsenen.
Völlig.
Wir Erwachsenen denken immer, meine Güte, da stimmt irgendwas nicht. Aber Kinder wissen genau, es einzuordnen.
Ja.
Aber wissen nicht, aus welchem Grund es dann eben passiert, weil sie sich noch nicht in der Art und Weise artikulieren können.
Mhm.
Also sensibel werden für das, was ich ausstrahle. Deswegen gehe ich ganz bewusst mit einem Lächeln auch in die Supermärkte und versuche so lange wie möglich den Mundschutz auch wegzulassen, damit die Menschen bei mir ein Lächeln sehen und ich versuche auch Blickkontakt aufzunehmen.
Ja.
Also wirklich dann auch, selbst wenn jemand zurückgeht und ausweicht, anzulächeln und zu sagen, hey, es ist alles gut.
Ja.
Wir halten Abstand, aber es ist alles gut.
Ja. Das mache ich in der Tat auch so.
Ja.
Aber dieses Bewusstwerden noch, könnte ich wahrscheinlich noch ein bisschen verschärfen. Also Sicherheit geben und wahrscheinlich das, was wir am Anfang gesagt haben, Emotionen benennen.
Ja.
Ne? Also
in die Resonanz gehen.
Zu sagen,
ich habe den Eindruck, du hast Angst.
Oder vielleicht auch die eigenen Emotionen benennen, zu sagen, ja, auch für mich ist es eine komische, also ich muss ja jetzt nicht in die große Angst, sondern für mich ist es auch, ich fühle mich auch nicht ganz sicher. Um dann zu sagen, aber zusammen schaffen wir es und dann in den Arm zu nehmen und wieder in die Burg.
Ja, und spannenderweise ist ja, dass selbst wenn Eltern dann auch so ein Gefühl mal benennen, dann passiert ja ganz häufig das, dass ein Kind dann auf die Eltern zukommt und dann die Arme um einen legt.
Ja.
Also die haben das ja, dieses Gespür schon in sich, dann in diese Verbindung auch einzutreten und von daher einfach zu dem stehen, was ich fühle und das nach außen zu zeigen. Ja. Deswegen werbe ich immer dafür, Leute, bitte habt keine Angst, mit mir unterwegs zu sein. Erstens sehe ich sowieso, was Sache ist. Und zweitens steht
das. Ob das jetzt so förderlich ist, für keine Angst zu haben.
Doch, und dann steht dazu, weil es hat ja eine Ursache. Es hat ja eine Ursache, weshalb die Emotion da ist.
Ja, also ich bin sowieso ein offenes Buch.
Ja, das ist schön.
So, also immer, ich bin das auch auf Instagram und egal wo. Ja, und die, die mich richtig gut kennen, die hören sogar auch ohne Mikroresonanz im Gesicht an meiner Stimmlage, wie es mir geht. Genau. Und wenn ich den Podcast aufgenommen habe, da kommt immer die Rückmeldung, ey Gunnar, wann hast du den Podcast aufgenommen, was war denn da los? So, hä, wieso? Ja, Mann, da warst du doch wieder nicht in der Spur.
Ja. Ja. Eben, und das Indikator. Ja. Mimik, Stimme, komplette Körpersprache. Gehört alles eben zusammen.
Na, das heißt, ich bin da sowieso,
schön,
hab da keine Angst.
Sei froh drüber. Und auch dafür gibt es psychologisch ja mittlerweile einen Effekt, den die Neuropsychologie auch benennen. Expression Flexibility. Mhm. Also je stärker du nach außen auch deine Emotionen zeigst, zu ihnen stehst und angemessen damit umgehst, umso sympathischer wirst du von deinem Gegenüber auch wahrgenommen. Ja, nicht umsonst, sag ich mal. Nehmen wir Fußballtrainer, die extrem positiv ankommen und Fußballtrainer, die in der Gesellschaft weniger gut ankommen. Ja. Jürgen Klopp ist ein Sympathiefaktor, ist ein Sympathiemensch. Dem vertrauen sich Menschen an.
Ja.
Pep Guardiola, eher weniger.
Ich habe nicht mit Fußball, ich hätte jetzt kein Bild dazu, aber...
Ja, also so geht es in der Politik genauso. Welche Politiker geben uns gerade Sicherheit?
Ja.
Markus Söder, der hat gerade Zustimmungswerte ohne Ende, weil er zeigt spannenderweise seine Angst und geht mit seiner Angst aber auch sehr sympathisch um, indem er dann wiederum alles tut, damit die Bevölkerung sich in Bayern sicher fühlt.
Ja, ja, stimmt.
Genau, also es hat eine Ursache, weshalb wir Emotionen empfinden. Und wenn ich mir dessen bewusst bin und sage, hey, ich lebe sie angemessen, zu dem Zeitpunkt, wie es gerade einfach ist.
Was hast du denn dann für eine Idee, warum wir so Angst haben, unsere Emotionen zu zeigen? Weil wenn wir dadurch eigentlich viel, also in unserem Kopf, den meisten, wenn ich frage, im therapeutischen Setting, ja, dann lass es doch raus, dann kommt eine Angst vor der Reaktion.
Genau,
die Wissenschaft, wie du gerade sagst, besagt aber, der authentisch ist, seine Emotionen rauslässt und sie lebt, wird eigentlich positiver wahrgenommen. Mhm. Warum machen wir das dann?
Können wir auch wieder ein Beispiel von Kindern nehmen. Ein Kind, sag ich mal, fängt an, wütend auf den Tisch zu hauen und rumzumotzen und sich zu ärgern, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und die Mama sagt, geh auf dein Zimmer, wenn du dich beruhigt hast, dann kannst du wiederkommen. Was lernst du in dem Moment? Dass Ärger etwas ist, wofür ich bestraft werde und den ich nicht zeigen soll. Also fange ich vielleicht an, für mich Strategien als Kind zu entwickeln, zu sagen, na gut, okay, das ist so, zeig's mal besser nicht, wenn ich mich ärgere.
Ja, es ist so witzig. Ich könnte jetzt schon wieder mich beömmeln, weil in meinem Buch habe ich ein Kapitel über Gefühle und habe auch genau das reingeschrieben. Wir trainieren unseren Kindern das ab, jedes Gefühl wahrzunehmen. Ja. Aber die Gefühle haben ja was Positives. Richtig. Also wenn ich nicht neidisch bin auf meinen großen Bruder, weil neidisch ist man ja nicht.
Ist man ja nicht, ist ja schlecht.
Ist ja schlecht, aber der Neid treibt mich ja dazu an, als kleines Kind auch die Türklinke runterdrücken, damit ich, ne, oder schneller laufen zu lernen oder mehr Wörter zu... So, wenn ich nicht traurig sein darf, kann ich aber auch nicht trauern.
Richtig.
Und habe das sogar noch überspitzt, dass eigentlich aus diesen verkappten Gefühlen, die wir nicht mehr leben dürfen oder unseren Kindern nicht zeigen, die Störung werden. Mhm. Weil wenn ich nicht sozusagen neidisch sein darf und das immer unterdrückt wird, wird dahinter extreme Eifersucht draus.
Richtig, und das ist dann Missgunst.
Genau. Wenn ich nicht ärgerlich sein darf, staut sich das an und es wird krasse Wut.
Ja.
So, ne? Und so hat jedes Grundgefühl eigentlich seine Berechtigung. Wenn wir einfach sagen, ja, ich verstehe das, du bist jetzt wütend, hau doch nochmal richtig auf den Tisch.
Genau.
Dann würden wir sagen, ja, es ist okay, wütend zu sein, aber ich muss halt nicht zornig werden, weil Zorn ist wieder so
dysfunktional.
Dysfunktional,
richtig.
Und hat so viel
und Power,
genau, zerstört.
Und zerstört, wird dann zerstörerisch. Mhm. Und das ist aber genau der Effekt, wenn wir eben das in seiner Normalität, die Emotion, nicht zulassen. Ja. Und wir kommen von der Funktion in die Dysfunktion. Und du sagst Neid. Neid ist etwas, was ja ganz negativ in unserer Gesellschaft auch wahrgenommen wird, obwohl Neid eine Mischemotion ist zwischen Verachtung und Trauer. Also das siehst du in der Mimik, wenn jemand neidisch ist, dann zeigt er Verachtung in Kombination mit Trauer.
Ja.
Und die Verachtung bezieht sich aber auf sich selber, weil ich kann es noch nicht und ich hätte so gerne die Kompetenz des anderen.
Ja.
Also strenge ich mich an, das vielleicht auch zu lernen.
Ja.
Dysfunktional wird es, wenn Verachtung mit Ekel hinzukommt. Und das ist dann Missgunst.
Ja.
Dann missgönne ich dem anderen die Kompetenz.
Ja.
Und das zeigt sich auch wieder in der Mimik. Und
Das
wäre die Dysfunktion, sehr unangenehm.
Ja.
Also wenn ich mir doch dessen bewusst bin, was eigentlich für eine Fähigkeit dahinter steht, zu was es mich antreibt und was es, zu welchen Handlungen es mich auch befähigen kann,
Dann
ist doch eine Emotion nichts Schlechtes.
Das hieß ja eigentlich im Klartext, dass wir alle uns als Erwachsene dem wieder viel mehr bewusst werden sollten und es hätte eine große Auswirkung. Es hätte eine große Auswirkung auf unsere Kinder, weil sie ihre Emotionen auch endlich wieder leben dürfen und nicht verstümmeln müssten.
Genau.
Und auch in dem Miteinander, dass wir viel sympathischer, empathischer miteinander umgehen.
Ja, absolut. Und wenn ich da eben sehe, wie meine Neffen und Nichten mit ihren Emotionen umgehen, dann versuche ich da auch immer, das zu fördern und bei den Eltern dann vorsichtig mal darauf hinzuweisen und zu sagen, hey komm, lass es doch jetzt gut sein. Es ist doch in Ordnung, dass die kleine Loki, meine Nichte, gerade traurig ist, weil sie vielleicht eben nicht das erreicht hat, was sie gerne erreichen wollte. Und dann muss ich doch nicht als Eltern sagen, komm, stell dich nicht so an.
Ja. Hallo? Nein. Genau, in der Dimension eines Kindes ist es halt gerade berechtigt,
traurig zu sein. Und den Moment zu wertschätzen und den Moment auch anzusprechen und zu sagen, jawohl, du bist traurig, es ist okay.
Ja.
Und dann ist die Emotion sichtbar gewesen, sie wurde gewertschätzt und dann wird sie auch nicht dysfunktional.
Ja. Wir machen eine Ausbildung, ne? Ich muss halt können. Also nicht nur intuitiv, sondern so so mit Sinn und Verstand.
Ja, genau. Und welche Muskelbewegung im Gesicht gehört zu welcher Emotion? Und wie ist die Kombination zwischen den Mischemotionen auch? Was steht eigentlich dahinter?
Ja.
Es ist so ein spannendes Feld. Und wenn du das dann sprachlich nutzen kannst, weil du subtile Emotionen in der Mimik erkennst, weil die Angst vielleicht nur im unteren Gesichtsbereich über den Gesicht huscht, dann kannst du in deinen Coachings, in deinen therapeutischen Sitzungen, in deiner Verhandlungsführung mit Geschäftspartnern ganz anders agieren.
Ja, das glaube ich. Und mit Kindern.
Und mit Kindern sowieso. Und die nehmen dir das auch noch nicht mal übel, weil sie zeigen dir ihre Emotionen.
Ja. Jetzt, ich weiß, bei Instagram hattest du mal so eine Challenge, ne? Mit jede Woche andere Emotion. Machst du das nochmal?
Die Emotions-Challenge, die steht auf YouTube sowieso zur Verfügung.
Ah, okay.
Weil immer davon ausgehe, dass wir erstmal diese Emotionsverständnis brauchen, damit wir dann überhaupt in die Kompetenz eintreten können, dass wir sie auch erkennen können. Und deswegen ist das auf meiner Homepage bzw. auf meinem YouTube-Kanal für jeden nutzbar. Was sind Emotionen? Wie viele gibt es?
Ja.
Und dann jede einzelne, was ist eigentlich der Emotionsdreiklang dahinter auch?
Ja.
Also die Funktion, das Bedürfnis und der Auslöser. Weshalb wird eine Emotion überhaupt ausgelöst?
Das wird ja immer spannender hier.
Ja, ist es auch. Ich liebe dieses Thema.
Ja, cool.
Genau, und da kann man sich einfach mit auseinandersetzen. Das ist jetzt gerade in der Zeit wie so ein Webinar.
Ja, weil Auslöser, ich bin ja jetzt Traumatherapeutin und bilde Traumapädagogen und Traumatherapeuten aus. Und wir nennen das die Haltung des guten Grundes.
Ja.
Also dass wir machen das jetzt nicht auf Mikroexpressionen, sondern dass jedes Verhalten, gerade bei Kindern, aber für mich halt auch bei Erwachsenen, einen guten Grund hat.
Ja.
Das wäre dann ja der Auslöser.
Ganz genau.
Ja, zu sagen, okay, da gibt es was dazu führt, dass es jetzt so ist. Und wenn ich den verstehe, also nehmen wir das Beispiel, ich sitze dann bei der Lehrerin, da kommt zwar die Wortwand, aber ich sehe in der Mikroexpression, da ist Angst, nehmen wir mal an, und dann wird es einen Auslöser geben, der vielleicht in dem Verhalten meines Kindes liegt.
Mhm.
Dann habe ich einen ganz anderen Gesprächsgrundlage.
Komplett, du bist auf einer ganz anderen Gesprächsebene auch unterwegs. Also das, weil du an die Ursache herankommst, an den guten Grund, weshalb es passiert ist. Und das war sehr spannend. Also jetzt im Rahmen von dieser Corona-Krise als Solo-Selbstständige hatte ich das Ganze irgendwie nicht so mitbekommen. Ich war im Arbeitsmodus auf 120% und dann hatte ich von 13. bis 15. März hatte ich in Hamburg noch ein Verhandlungstraining. Und das war so das Wochenende, wo die Corona-Krise auch zu 100% bei mir angekommen ist, weil alle Aufträge dann abgesagt worden sind für die nächsten 3 Monate. Und da hatte ich beispielsweise zum ersten Mal Existenzangst. Und ich habe gemerkt, ich bin in einer dysfunktionalen Angst, in einer Schockstarre.
Ja.
Also entweder können wir ja bei Angst in den Kampf gehen oder wir flüchten, was völlig normal wäre, die beiden Reaktionen. Ich bin in die Schockstarre gegangen.
Die ist auch normal, weil das sind die drei Reaktionen.
Richtig, Fight, Flight, Freeze. Richtig, genau. Und ich bin aber in dieses Freeze gegangen und das ist dysfunktionale Angst. Jetzt hatte ich da 12 Seminarteilnehmer und eine Kollegin von mir war eben mit dabei, die dann mit mir auch Emotionscoaching gemacht hat.
Ja.
Und gesagt hat, Wiebke, komm, lass uns jetzt einfach mal gucken, was gerade los ist. Und wir sind an die Ursache gegangen. Und die Ursache meiner dysfunktionalen Angst, Angst vor dieser Existenzbedrohung, die lag darin, weil ich eben bei meinen Eltern schon mal eine Insolvenz erlebt habe. Und das ist dieser gute Grund letztendlich, dass bei mir die Angst hochgekommen ist. Und das konnten wir dann bearbeiten. Und sie hat diese Angst ja bei mir wahrgenommen. Ich habe die ja selber wahrgenommen. Ich konnte aber gar nicht, obwohl ich diese Kompetenz habe, mit den ganzen Emotionen umzugehen.
Ja, im selber ist das dann schwer.
Und sie hat das aber gesehen und ist ganz wertschätzend damit umgegangen und ist mit mir eben in diese Coaching-Einheit eingestiegen. Wir haben diesen guten Grund gefunden. Und genauso ist es in der Arbeit mit Kindern.
Ja, klar.
Es gibt für alles eine Ursache, einen guten Grund.
Also es ist ein weiteres Tool, besser die Kinder zu verstehen, wenn ich diese Mikroausdrücke kenne und wenn ich meine eigenen Emotionen auch ein bisschen besser steuern kann.
Ja.
Großartig. Ich werde dieses Webinar hier drunter natürlich verlinken, dass jeder mal sich ein bisschen dieser Challenge stellen kann. Ich glaube, was die Zeit angeht, müssen wir so langsam
20 vor
zum Schluss kommen. Ein großartiges, spannendes Thema. Ich könnte jetzt Stunden weiter mit dir quatschen. Aber vielleicht hast du für die Zuhörer noch so einen Herzensanliegenstipp to go.
Ja, to go. Also es gibt, also in der Gesellschaft werden Emotionen immer als gut oder schlecht definiert.
Mhm.
Das wäre mein erstes Herzensanliegen. Es gibt nicht gute oder schlechte Emotionen. Es gibt funktionale Emotionen, die alle ihren Grund haben und die können in eine Dysfunktion gehen. Und das ist der erste Wunsch, so den ich so in die Gesellschaft geben will. Leute, wir brauchen die Emotionen. Und das zweite ist, sich auch dieser Super-Emotionen bewusst zu sein, die uns Kraft geben.
Was sind Super-Emotionen? Jetzt machst du dir einen neuen Deckel auf und ich kann gar nicht aufhören, zu fragen. Was sind Super-Emotionen?
Super-Emotionen, das sind die Emotionen, die uns besonders viel Kraft geben. Das ist die Emotion Stolz, das ist die Emotion Ehrfurcht, das ist Dankbarkeit und das ist die Emotion Sicherheit, die dahinter steht. Und wenn wir uns mit denen mal auseinandersetzen und Situationen in unserem Leben finden, wo wir das erlebt haben, dann kommen wir jetzt auch in der Corona-Krise, in der Corona-Zeit wieder in unsere innere Kraft. Das ist Mentalarbeit.
Ehrfurcht, Stolz.
Ehrfurcht, Stolz, also authentischer Stolz.
Ja.
Stolz auf mein Verhalten, was habe ich geschafft. Dann aber auch Dankbarkeit. Wofür bin ich denn dankbar? Und eben, wo habe ich mich sicher gefühlt? Wo habe ich Entspannung erlebt?
Also Dankbarkeit und Sicherheit, Entspannung, das kenne ich.
Ja.
Ehrfurcht, das würde jetzt meinen spirituellen Hintergrund so ein bisschen antatschen und sagen, da muss so eine Ehrfurcht vor einem Gott oder einer universellen, größeren Macht, whatever.
Ja, das so unter anderem auch, aber versuch's ruhig auch in den Alltag mit einzubringen. Das hatte ich jetzt erst im Online-Coaching eine Klientin, als ich die dann gefragt habe, was war denn so ein Wunder, was du letztens vielleicht erlebt hast? Und da hat die einfach gesagt, ich war spazieren und das war morgens ganz früh und ich habe ein Spinnennetz gesehen mit einer Spinne in der Mitte, wo am Spinnennetz so Regentropfen gehangen haben. Und das war für mich wie ein Wunder, weil ich in dem Moment einfach mir der Gedanke durch den Kopf geschossen ist, dass bisher wir Menschen es noch nicht geschafft haben, sowas nachzubauen. Und es ist ein Wunder, was mich ehrfürchtig macht.
Okay.
Und selbst so Kleinigkeiten, wenn ich mich damit wieder verbinde, dann merke ich auf einmal, wie klein ich vielleicht bin und wie wichtig es auch ist, das irgendwie wie wieder zu erleben, diese Neugierde zu haben.
Ja, okay. Ja, dann verstehe ich das und da ist, glaube ich, ganz viel Ehrfurcht, weil von der Natur, da sind wir ja sehr schnell, also ich zumindest, sehr ehrfürchtig, wo ich denke so,
und behalt dir das. Das ist genau das, wenn du morgen spazieren gehst, du machst immer deine Insta-Stories auch draußen und genau diese Ehrfurcht mitzunehmen, was ist denn gerade so, wow, wo ich so denke, ist ein Wow-Moment und mir läuft Gänsehaut.
Ja, genau. Und bei Stolz, da sind wir natürlich, Stolz ist so negativ, stolzer Pfau. So, ne? Dann sind wir ja direkt wieder bei dem, was eigentlich nicht so Gesellschafts war. Richtig. Und du meinst ja eine andere Form von Stolz, nämlich mit mir selbst zufrieden zu sein, mir auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, Mensch, das habe ich gut gemacht, da bin ich gut drin.
Und das brauche ich auch. Das ist dieser authentische Stolz, also der hubristische Stolz. Das ist das, was wir in der Gesellschaft überhaupt nicht mögen. Mhm. Jemand, also dieser stolze Pfau, dieses Verhalten, hey, ich bin geil, weil ich geil bin und überhaupt. Das meine ich nicht. Das ist eher unangenehm. Das ist die Schattenseite von Stolz. Sondern der authentische Stolz, dass ich wirklich das, was ich geleistet habe, auch anerkenne, selber anerkenne.
Ja.
Weil dann komme ich meiner idealen Ich-Identität näher und komme in meine Kraft.
Ja.
Und dann weiß ich, hey, das ist gut gewesen, was ich gemacht habe. Und wenn eine Mutter sagt, sie ist jetzt in dieser Homeschooling-Variante, sie setzt sich mit der Integralrechnung auseinander und versucht mit ihren Kindern das zu erarbeiten und hat da vielleicht jetzt 45 Minuten durchgepowert, dann zu sagen, cool, ich habe es geschafft.
Ja.
Und dann kommt der Triumph und dann kommt die Kraft.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist es. Den Stolz meine ich.
Den Stolz. Okay, also wir fassen das nochmal zusammen als Abschlusssatz to go. Dass es gut ist, erstmal wegzukommen von guten und schlechten Emotionen, sondern wenn überhaupt in funktionale und dysfunktionale Emotionen.
Ja.
Und die vier, die uns gut über die Zeit bringen, sind authentischer Stolz, Ehrfurcht, Dankbarkeit und Sicherheit.
Sicherheit, richtig, genau.
Ich bin manchmal ein Schnelllerner.
Sehr gut.
Ja. Wunderbar. Es hat mir ganz, ganz, ganz viel Freude gemacht, dieses Interview mit dir zu halten. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude dabei. Ihr habt alles über die Wiebke gekommen, natürlich in die Shownotes. Achtet auf eure Emotionen, kann ich da nur sagen. Weil ihr habt sie bei uns gesehen und da, wo ihr euch zeigt, sehen wir sie auch.
Danke, dass ich da sein durfte und es hat mir auch viel Freude gemacht.
Sehr
und wir werden weiter miteinander
auf jeden Fall
bleiben.
Sowas von.
Sehr schön.
Gut. Okay, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.